HR Info. Hessen.
Es wurde geblitzt und über Mobilität diskutiert. In Hessen unter anderem beim europaweiten Blitzmarathon und beim Deutschen Mobilitätskongress. Das Thema Auto und Mobilität hat das Land in der vergangenen Woche beschäftigt. Auch die hessische Polizei hatte dabei alle Hände voll zu tun und das, obwohl die Gewerkschaft gerade eine neue Kampagne gestartet hat, weil es der Polizei an Personal mangelt. Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Ich bin Sandra Winzer. Wenn ein Brief in einem gelben Umschlag im Briefkasten liegt, dann heißt es aufgepasst. Denn der gelbe Umschlag ist meist kein gutes Zeichen. Behörden stellen in diesen Umschlägen unangenehme Dinge zu, Bußgeldbescheide zum Beispiel, und manchmal warten sogar Vorladungen zum Haftantritt im Umschlag. Aber nicht jeder Straftäter, der eine solche Vorladung bekommt, tritt auch wirklich seine Haftstrafe an. Dazu hat HR Info recherchiert und herausgefunden, Ende 2015 waren in Deutschland über 100.000 offene Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Zahl, die bei manchen die Alarmglocken schrillen lässt. Unser Reporter Tobias Lübben mit Einzelheiten.
Unbescholtener Bürger oder gesuchter Straftäter? Man kann es einem Menschen nicht immer am Gesicht ablesen, aber Fakt ist, in Deutschland laufen viele gesuchte Straftäter herum, frei und meist unbehelligt, es sei denn, sie geraten in eine Polizeikontrolle. Klaus Arendt, Sprecher der Bundespolizei in Kassel, berichtet von so einem Fall.
Wir haben beispielsweise im Januar einen 19-jährigen, eigentlich unscheinbar würgenden jungen Mann festgestellt. Der war auf der Fahrt im ICE von Frankfurt nach Fulda. Ist ohne Fahrkarte gefahren, sprich ein normaler Schwarzfahrer, was erstmal nichts Besonderes ist. Und dann stellte sich heraus, dass es sich um einen Totschläger handelt.
Der mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei hat den jungen Mann dann direkt ins Gefängnis gebracht. Kommissar Zufall hat geholfen und das tut er ziemlich häufig. Kein Wunder, deutschlandweit sind laut Bundeskriminalamt über 107.000 Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Zahl, die Rainer Wendt als Alarmruf bezeichnet. Wendt ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.
Das sind ja verurteilte Straftäter, tickende Zeitbomben, die durch unsere Republik laufen und wieder neue Straftaten begehen können, vor allen Dingen sich möglicherweise auch ermuntert fühlen könnten, Straftaten zu begehen, wenn sie sehen, der Rechtsstaat erzählt zwar viel, aber eigentlich handelt er nicht.
In Hessen werden derzeit rund 4.500 verurteilte Straftäter gesucht. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das etwas weniger als im Bundesschnitt. Auch warnen manche Experten vor Hysterie, zum Beispiel Axel Dessecker, stellvertretender Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden.
Es geht in den meisten Fällen um leichte Fälle von Kriminalität, die überwiegend durch Geldstrafe sanktioniert worden sind. Das ist eigentlich kein Grund zur Aufregung.
Wenn ein Straftäter seine Geldstrafe nicht begleicht, dann kann sie ersatzweise in eine Freiheitsstrafe verwandelt werden. Und diese Ersatzfreiheitsstrafen stehen hinter einem Großteil der offenen Haftbefehle. Der Kriminologe Dessecker schlägt deshalb andere Ersatzstrafen vor, soziale Arbeit zum Beispiel. Auch Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft könnte sich das vorstellen. Aber das ändere nichts am Problem. Ob Geldstrafe, Haftstrafe oder soziale Arbeit, einer müsse sich erstmal um die Straftäter kümmern.
Und da ist es eigentlich egal, ob die Rechtspfleger das machen oder die Polizei. Beide haben nicht das Personal und deshalb können solche Straftäter, wenn überhaupt, dann ins Netz gehen, wenn wir mal irgendwo eine Kontrolle machen, also eher zufällig.
Und auf Kommissar Zufall, findet Wendt, sollte sich der Rechtsstaat eigentlich nicht verlassen.
Nach über 100.000 verteilten Straftätern wird in Deutschland also gefahndet. Ein Bericht von Tobias Lübben. Und die Polizei in Hessen sagt dazu, das ist auch kein Wunder, denn uns fehlen die Leute. In Wiesbaden hat die Gewerkschaft der Polizei eine neue Kampagne gestartet. Dort wird ein mobiles Plakat durch die Stadt gefahren. Auf ihm sieht man einen lachenden Einbrecher und unter ihm steht: Cool, die Polizei hat kaum Leute, die Streife fahren. Das Foto soll deutlich machen, dass die hessische Polizei für die Verfolgung von Delikten wie zum Beispiel Wohnungseinbruch nicht mehr genügend Personal hat. Deswegen heißt die Aktion auch: Wir brauchen Verstärkung. Die Bürger werden aufgerufen, per Mail Druck auf ihre Landtagsabgeordnete für mehr Personal bei der Polizei zu machen. Unser Reporter Nikolas Buschlüter berichtet.
Personell stehen wir mit dem Rücken zur Wand, sagt Andreas Grün, Chef der hessischen Gewerkschaft der Polizei, bei der Präsentation der Kampagne. Wegen des Personalmangels hätten die Beamten in Hessen inzwischen über 3 Millionen Überstunden angehäuft. Es gäbe einen hohen Krankenstand und viele Kollegen seien gefrustet oder befänden sich schon in innerer Kündigung. Grund für den Notstand seien auch die vielen neuen Aufgaben, die die Polizei jetzt bewältigen müsse. Internetkriminalität, Terrorbedrohung, Großlagen wie die Blockupy-Demos und die Flüchtlingssituation. Angefangen hätten die Personalprobleme 2007 mit der Kürzungsaktion Operation Sichere Zukunft von Roland Koch, sagt Gewerkschaftschef Grün. Und später seien noch einmal 350 Stellen gekürzt worden.
Hat man ganz schnell erkannt, dass das ein Fehler war. Man hat sich dann in den darauffolgenden Jahren wieder aufgefüllt, indem man mehr Polizeianwärter eingestellt hat, wie Kollegen in Pension gegangen sind.
Unter diesen Einschnitten leidet die hessische Polizei noch heute, findet Grün. Für zusätzlichen Unmut sorgt die Sparpolitik der Landesregierung. In diesem Jahr steigen die Gehälter um maximal 1%. Wegen der Flüchtlingssituation steuerte Innenminister Peter Beuth dann aber doch noch nach. Überstunden werden jetzt teilweise ausgezahlt und die Zulagen für Wochenend- und Nachtschichten erhöht.
Wir haben 300 zusätzliche Stellen für Polizeivollzugsbeamte und 100 Stellen für Wachpolizei geschaffen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden wir die technische Ausstattung der Polizei in vielerlei Hinsicht verbessern. Ich denke, meine Damen und Herren, das kann sich alles wirklich sehr gut sehen lassen.
Ein erster richtiger Schritt der Landesregierung, aber nicht genug, so die Gewerkschaft der Polizei. In Hessen fehlten 1000 neue Stellen. Und seit neuestem hapere es auch mit dem Nachwuchs.
Wir haben es beim letzten Einstellungstermin nicht geschafft, die freien Stellen alle zu besetzen. Am Ende haben über 30 Kolleginnen und Kollegen gefehlt. Das war beim letzten Mal auch schon so.
Das liege zum einen an der schlechten Bezahlung in Hessen, so Grün. Zweitens würden wegen der Terrorgefahr derzeit überall in Deutschland Polizisten gesucht. Und drittens gäbe es auch Anwärter, die Eignungstests schlichtweg nicht bestünden.
Ein Bericht von Nicolas Buschlüter über den Personalmangel bei der hessischen Polizei. Die hatte gerade in der vergangenen Woche alle Hände voll zu tun, und zwar beim 4. Blitzmarathon. Der hat stattgefunden in Hessen und ganz Europa. Ums schiere Abkassieren soll es dabei aber nicht gehen, das beteuert die Polizei immer wieder, sondern um die Verkehrssicherheit. Mit Radarfallen haben sich die Beamten dabei auf die Jagd nach Temposündern begeben. Allein in Hessen waren 900 Polizeibeamte im Einsatz, und zwar rund um die Uhr, um Fotos zu schießen und gegebenenfalls Strafen zu erheben. Eine Bilanz hat unser Reporter Klaus Bradella gezogen. Er hat den Polizisten beim Blitzmarathon über die Schulter geschaut.
Von den insgesamt während des Blitzmarathons gemessenen 363.000 Fahrzeugen waren in Hessen nur 15.000 zu schnell. Für Jörg Reinemer vom Polizeipräsidium Mittelhessen ist das ein gutes Ergebnis.
Also wir sind dieses Jahr bei etwa 4%. Das ist bei einer Zahl von gemessenen Fahrzeugen von etwa 360.000 eigentlich ein guter Wert.
Gleichzeitig stellte die Polizei fest, dass die mit Abstand meisten Tempoverstöße bei nur bis zu 10 oder 20 Stundenkilometern über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit lagen. Aber es gab auch einige ganz gravierende Verstöße.
Ein Highlight mit Sicherheit war in Sulzbach in Westhessen. Dort wurde ein Autofahrer angehalten im Bereich, wo man nur 50 fahren darf, mit 139. Und im Bereich des Ahrtalsees, dort konnten Kollegen einige Biker anhalten. Dort wurden Verstöße festgestellt, die teilweise über 150 km/h hoch waren, statt der erlaubten 100.
Die Folge: insgesamt müssen 181 Fahrverbote ausgesprochen werden. Neben diesen Ausreißern stellte die Polizei bei den 24-stündigen Kontrollen aber auch noch einige Kuriositäten fest. In Gießen wurde ein Kleintransporter herausgewunken, der zwar nur 9 Stundenkilometer zu schnell war, aber
die Kollegen haben dann bei der Überprüfung festgestellt, dass noch insgesamt 17 Personen in dem Transporter gesessen haben. Das war ein rumänisches Fahrzeug. In dem hinteren Bereich, wo eigentlich Werkzeuge und sonstige Sachen aufbewahrt werden, waren einfach notdürftig Bänke eingebracht, und darauf saßen eben diese Personen, darunter auch 5 Kleinkinder.
Doch trotz all dieser Vorfälle, laut Polizei, war der Blitzmarathon wieder ein voller Erfolg, weil man, so der Gießener Polizeipräsident Manfred Schweitzer, die Autofahrer sensibilisiert habe.
Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen oft über Leben und Tod, und wir müssen einfach stärker ins Bewusstsein bringen, Geschwindigkeit ist hochgefährlich, wenn ich mich nicht an die Geschwindigkeitsvorschriften halte. Drum ist der Tag sicher sehr sinnvoll, weil damit das Bewusstsein der Autofahrer geschärft werden kann.
Ein Bericht von Klaus Pradella war das zum 4. Blitzmarathon. Der hat in der vergangenen Woche auch in Hessen stattgefunden. Verkehr ist grundsätzlich ein wichtiges Thema in Hessen, vor allem in den Ballungsgebieten wie dem Rhein-Main-Gebiet. Der fließende Verkehr ist einerseits notwendig, damit Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren können. Andererseits wird Verkehr aber auch immer mehr zur Herausforderung. Er nimmt zu, die Einwohnerzahlen in den Ballungsräumen wachsen und die Infrastruktur stößt in einigen Bereichen an ihre Grenzen. Und gleichzeitig führt mehr Verkehr zu mehr Lärm und mehr Schadstoffen. Wie das alles unter einen Hut zu bringen ist, darüber haben Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem 3. Deutschen Mobilitätskongress in Frankfurt diskutiert. Unser Reporter Roman Warschauer war für uns vor Ort.
Der Erfolg der Smartphones und des mobilen Internets wird auch den Verkehr der Zukunft beeinflussen, meint Carsten Lemmer, Vorstand Energie und Verkehr beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Mit der Digitalisierung ergeben sich neue Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, Reiseketten ganz anders zu gestalten und damit auch unsere Mobilität ganz anders zu gestalten.
Fahrplaninformationen, aktuelle Verkehrsinformationen, mögliche Verspätungen, all das intelligent miteinander verbunden, kann dabei helfen, jeweils die passenden Angebote auszuwählen. Mal die Bahn, mal das Leihfahrrad und mal ein Teilstück mit dem eigenen Auto. In Ansätzen gibt es so etwas auch heute schon. Beim Verkehrsverbund RMV wird beispielsweise die entsprechende Smartphone-App schon häufig genutzt. Doch RMV-Chef Knut Ringert sieht durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Ich kann zum Beispiel mit meiner Taunus-Sparkassenkarte in Moskau am Roten Platz bei der Bank of England Dollar abheben. Probieren Sie das mal im öffentlichen Personennahverkehr. Das haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, das müssen wir zusammenführen und die neuen Herausforderungen heißt dafür, Schnittstellen zu schaffen, mit denen wir das System insgesamt zusammenbringen.
Ringert wünscht sich also, dass die Informationen möglichst global geteilt und genutzt werden können. Ein attraktives Nebeneinander und Miteinander der verschiedenen Verkehrsmittel hält auch Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir für richtig. Er sagt aber auch, die Menschen müssten sich darauf auch einlassen.
Sagen, okay, ich suche mir jetzt wirklich den schnellsten Weg von A nach B, völlig unabhängig vom Verkehrsmittel. Und das ist auch Kopfsache.
Zur Mobilität von morgen wird auch weiterhin das Auto zählen. Das erlebt derzeit eine technische Revolution. Etwa beim Thema automatisiertes Fahren, aber auch darüber hinaus. Carsten Lemmer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Die Kommunikation zum Beispiel eines Fahrzeugs mit einer Ampel, mit anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, Radfahrern, anderen Fahrzeugen sind halt eben Themen, die auch mit der Digitalisierung eng verknüpft sind.
Ein Bericht von Roman Warschauer aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion über den Deutschen Mobilitätskongress in Frankfurt. Roman Warschauer hat sich in den vergangenen Tagen ganz dem Thema Auto und Mobilität gewidmet und auch den neuesten Stand zum Abgasskandal bei Volkswagen unter die Lupe genommen. Mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass der Skandal bei VW bekannt wurde. Seitdem wird auch bei anderen Herstellern genau hingeschaut. Unabhängig davon hat das Kraftfahrtbundesamt damit begonnen, bei verschiedenen Herstellern und Modellen eigene Messungen durchzuführen, aber die Ergebnisse, die gibt es bisher immer noch nicht. Mittlerweile hat das Recherchebündnis aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung über angebliche Vorwürfe des Kraftfahrtbundesamtes an die Autohersteller berichtet und ich habe mit Roman Warschauer darüber gesprochen und ihn gefragt, worum es in den Vorwürfen an die verschiedenen Autobauer eigentlich geht.
Das Kraftfahrtbundesamt hat im Prinzip festgestellt, dass es Abschaltautomatiken bei den Autoherstellern gibt, die diese Abgasnachbehandlung abschalten. Und das soll eben dafür sorgen, dass weniger Dreck hinten rauskommt. Und diese Abschaltvorrichtungen sollen eben zum Beispiel greifen, wenn bestimmte Temperaturen unterschritten sind. Und das Kraftfahrtbundesamt sagt, das geht so nicht. Solche Abschaltautomatiken sind nicht rechtens, zumindest nicht in dieser Form. Und wahrscheinlich am Ende geht es auch eben um diesen Streit. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und gar nicht so sehr um die Frage, manipulieren andere Hersteller genauso, wie das VW auch getan hat.
Aber warum ist denn in diesem halben Jahr nach Bekanntwerden dieses Dieselskandals auch von Seiten der Regierung nichts oder zumindest nur ganz wenig passiert?
Das fragen sich sehr viele und das ist auch eine Kritik am Bundesverkehrsministerium. Da gibt es Kritik von Umweltverbänden, von der Umwelthilfe, aber auch zum Beispiel zuletzt von Greenpeace, die da eine sehr enge Verbindung zwischen Politik und Autoindustrie vermuten. Greenpeace hat gerade ein Schwarzbuch veröffentlicht zur Autolobby und da symbolisch auf dem Cover ein ein Bild gezeigt von Daimler-Chef Zetsche und Minister Dobrindt im Bruderkuss, um sozusagen zu symbolisieren, man ist hier so eng, dass eben dann solche Ergebnisse zurückgehalten werden. Das ist der Vorwurf von vielen.
Der Dieselskandal betrifft ja die ganze Bundesrepublik, aber auch uns hier in Hessen. Inwiefern ist denn Opel involviert und wie reagiert denn der Autobauer auf den einen oder anderen Vorwurf?
Wenn man Opel darauf anspricht, dann sagen die vor Mikrofonen zum Beispiel nichts. Sie sagen immer nur, bei uns gibt es keine Software wie bei VW, die irgendwie feststellt, dass man sich in einem Testzyklus befindet. Und ansonsten betont man auch immer wieder, dass man sich sozusagen an die Regeln und an die Gesetze halte. Mehr will man dazu aber auch nicht sagen. Ziemliches Schweigen bei Opel.
Vielen Dank, Roman Warschauer, zu den Vorwürfen des Kraftfahrtbundesamtes an verschiedene Autobauer. Sie hören die Sendung Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer.
HR Info. Hessen.
Bisher haben wir gehört, was sich zum Thema Verkehr in Hessen in der vergangenen Woche alles getan hat. Und vom Thema Verkehr und Mobilität kommen wir nun zum Hessischen Landtag. Auch da hat sich in der vergangenen Woche einiges getan. Die Plenarwoche liegt hinter den Abgeordneten und die war dieses Mal durchaus mit Herausforderungen gespickt. Nicht nur, was die Themen angeht, da ist das Parlament ja immer für eine Überraschung gut, Sondersitzungen am späten Abend inklusive. Dieses Mal wurden den Zuhörern aber auch gewisse Rechenkünste abverlangt, als die Abgeordneten ihre Argumente mit einer ordentlichen Ladung Mathematik servierten. Unser Landtagskorrespondent Dirk Wagner zeigt, womit da zu rechnen war.
Eine Jahreszahl hatte es den Abgeordneten besonders angetan. Und so stellte CDU-Mann Dirk Landau klar,
dass wir im Jahre 2018 ein gewisses Schicksalsjahr haben.
Nicht etwa, weil dann in Hessen eine Landtagswahl ansteht, sondern weil dann auch entschieden wird, ob der Düngemittelkonzern K+S doch eine Pipeline braucht, um seine Abwässer loszuwerden. Sigrid Erfurt von den Grünen monierte, dass die FDP das Datum noch nicht dick genug im Kalender markiert hat.
Im Jahr 2018 wird dann 18-2018. Ich erwarte dann, dass ich demnächst das Jahr 2018 auf ihrer Schuhsohle finde.
Eine kurze Sohlenkontrolle bei den Liberalen im Landtag ergab allerdings, da steht keine Zahl. Auch nicht die 800.
Zusätzliche Stellen, 800 an der Zahl, 800 an der Zahl, 800 an der Zahl, das kann man gar nicht häufig genug sagen.
Wie viele Lehrerstellen in Hessen dazukommen oder wegfallen oder verschoben werden, darüber streitet der Landtag gerne, so auch in dieser Woche. Kultusminister Lorz war das aber doch ein bisschen zu viel.
Meine Damen und Herren, und das kann man auch aus der Filmbranche lernen, die zweite Wiederholung von irgendetwas bringt einem garantiert keinen Oscar ein.
Dieser cineastische Schlenker inspirierte Gerhard Merz von der SPD wiederum zu einem wilden Ritt durch George Orwells 1984.
Dann haben wir heute hier zur Kenntnis genommen, dass es sich um eine Rücknahme von Kürzungen handelt. Also es wurden die Umverteilungen zu Kürzungen. Jetzt wird aber in Ihrer Rede die Rücknahme der Kürzungen zu zusätzlichen Stellen. Das ist Neusprech, wenn ich jeden Neusprech gehört habe.
Wer da nicht mehr mitkam, dem servierte FDP-Mann greilich zum Entspannen eine Rechenaufgabe.
Wenn Sie hergehen und nehmen aus einem Topf 310 raus, wie viel weniger sind dann drin?
Vielleicht ja 11. Das war nämlich die Zahl der Kontrollen im Atomkraftwerk Biblis, die ein Mitarbeiter dort wahrscheinlich nur vorgetäuscht hatte. Das Umweltministerium erfuhr davon schon im Mai des vergangenen Jahres, hatte die Öffentlichkeit aber nicht informiert. Ministerin Priska Hinz gelobte deswegen vor dem Umweltausschuss des Landtages, ab sofort werde man auch über solche Fälle informieren, die gar nicht meldepflichtig sind. Am Tag darauf kam allerdings folgende Pressemitteilung aus dem Umweltministerium. Zitat: Fotonachweis eines Wolfs in Nordhessen. Der Wolf war in eine sogenannte Fotofalle gelaufen, und zwar schon am 3. März, vor anderthalb Monaten. Wurde da eine Information zurückgehalten? Nein, man habe den Wolf erst jetzt bei der Auswertung der Fotos entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass es kein vorgetäuschter Wolf war.
Ein Rückblick von unserem Landtagskorrespondenten Dirk Wagner auf die Plenarwoche im Landtag. In Wiesbaden wurde außerdem ein neues Standortkonzept vorgestellt für Flüchtlingsunterkünfte in Hessen. Im letzten Jahr kamen rund 80.000 Flüchtlinge nach Hessen, die als Asylbewerber auch geblieben sind. In diesem Jahr seien es deutlich weniger, sagt Stefan Grüttner, Hessens Minister für Soziales und Integration. Grüttner hat deshalb gesagt, dass er einige Einrichtungen, die Flüchtlinge aufnehmen, schließen möchte. Wie genau sein neues Standortkonzept aussieht, weiß unsere Reporterin Julie Rutsch.
Bereits 3 Flüchtlingsunterkünfte sind geschlossen. Weitere 20 sollen noch folgen. Die Landesregierung hat alle Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen auf Qualitätskriterien hin geprüft und dann ermittelt, welche nicht mehr gebraucht werden. Sozialminister Grüttner von der CDU.
Erstens, wir können damit adäquat mit vergleichsweise niedrigen Belegungszahlen umgehen, ohne parallel zu viel Leerstand zu haben. Und wir werden aber auch einen unvorhersehbaren Anstieg der Anzahl der Menschen, die bei uns Schutz suchen, reagieren können und diese dann menschenwürdig unterbringen können.
In Hessen sollen so noch 19 Standorte wirklich aktiv bleiben. Darunter die Kasernen in Büdingen, Fuldatal und Bad Arolsen sowie die ehemalige US-Kaserne in Babenhausen. Sie bieten weiterhin Platz für rund 20.000 Flüchtlinge. Und das sei ausreichend, so der Minister.
Im Januar und Februar kamen zusammen noch 12.000 Asylsuchende und Flüchtlinge zu uns. Seit Anfang März ist das deutlich weniger und zum jetzigen Zeitpunkt kommen rund 50 Flüchtlinge in Hessen an, täglich, die in den Landeseinrichtungen untergebracht werden.
Im vergangenen Oktober waren es noch weit über 1.000 Flüchtlinge am Tag. Der Minister will deshalb jetzt die Zahl der Einrichtungen um ein Drittel kürzen. Weitere 20 Standorte will die Landesregierung in Reserve behalten. Sollten die Flüchtlingszahlen wieder deutlich ansteigen, können diese Einrichtungen schnell wieder aktiviert werden und zusätzlich Platz für 15.000 Flüchtlinge schaffen.
Da sind Betten drin, da ist der Brandschutz sichergestellt, da ist alles sichergestellt, dass kurzfristig eine Inbetriebnahme erfolgen kann.
Außerdem sollen Sicherheitsdienste vor Ort die leeren Unterkünfte bewachen. Sozialminister Grüttner betont, dass die Maßnahmen Stück für Stück umgesetzt werden sollen.
Aus den Erstaufnahmeeinrichtungsliegenschaften müssen 3.048 Flüchtlinge verlegt werden. Aus den noch in Betrieb befindlichen Notunterkünften 2.418. Das bedeutet somit, dass insgesamt rund 5.500 Personen verlegt und umgezogen werden müssen.
Wie viele Arbeitsplätze durch die geschlossenen Unterkünfte wegfallen, gab der Minister nicht an.
Ein Bericht von Juli Rutsch zum neuen Standortkonzept für Flüchtlingsunterkünfte. Für eine gelungene Integration der Flüchtlinge, die zu uns kommen, ist dabei nicht nur entscheidend, dass sie einen Platz zum Schlafen und Wohnen haben. Wichtig ist auch, dass die Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. In einem Modellprojekt in Neu-Isenburg bei Frankfurt wird dafür das Potenzial junger Zuwanderer ausgewertet und es wird geprüft, welche Qualifikationen sie tatsächlich mitbringen. Die jungen Zuwanderer lernen dort aber auch, dass nicht immer gleich der Traumjob auf sie wartet. HR-Inforeporter Wolfgang Hettfleisch hat sich angesehen, wie im Modellprojekt in Neu-Isenburg gearbeitet wird.
Im Neu-Isenburger Jugendcafé werden Brücken gebaut. Im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinn. Junge Asylbewerber bereiten sich in einem Kurs auf ein Berufsleben in Deutschland vor. Und die erste Aufgabe besteht darin, Brücken aus Papier zu bauen. Kursleiterin Juliane Timmerberg kann dabei viel über die Fähigkeiten der Teilnehmer lernen.
Einige, die sollten sich erstmal ein bisschen selbst einschätzen oder sich selbst eine Kompetenz aussuchen von 11 Stück, welche vielleicht sie denken, passt zu ihnen. Und da hat man gesehen, dass das so ein bisschen abgewichen ist. Da habe ich einfach andere Kompetenzen auch gesehen, wie Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt.
Im Projekt der Stadt Neu-Isenburg geht es darum, Flüchtlinge gezielt mit Berufsfeldern vertraut zu machen, in denen die Hürden für den Einstieg nicht zu hoch sind. Zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe, bei der Gebäudereinigung oder im Garten- und Landschaftsbau. Bürgermeister Herbert Hunkel freut sich, dass die örtliche Wirtschaft voll mitzieht.
Hier gibt es also 20 Unternehmen, die Praktikumsplätze und auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.
Natürlich haben die Kursteilnehmer Träume. Die 19-jährige Zainab aus dem Iran sagt:
Ich möchte in Deutschland schon arbeiten, und zwar am Flughafen oder Dolmetscher zu werden.
Und der 22-jährige Aymal aus Afghanistan, der schon seit ein paar Jahren in Deutschland ist, erklärt:
Ich wollte Ausbildung machen. Mein Zukunftstraum ist, ich wollte ein sehr guter Apotheker sein.
Viele, die am Projekt teilnehmen, haben in ihrer alten Heimat eine Ausbildung absolviert, einen Abschluss gemacht. Und einige, sagt Timmerberg, täten sich schwer mit der Einsicht,
dass das hier alles natürlich nicht genauso anerkannt wird und dass sie hier vielleicht erstmal einen Job machen, der vielleicht ein bisschen einfacher ist. Und wir versuchen sie darauf vorzubereiten, dass man vielleicht erstmal ein paar Jahre einen Beruf ausübt, vielleicht einfach um die Sprache zu lernen oder einfach wie das in Deutschland funktioniert.
Bürgermeister Hunkel ist von diesem Ansatz überzeugt.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Anfang im Hinblick auf die Integration im Arbeitsmarkt. Und ich hoffe, dass es auch Erfolg hat und dass wir das noch weiter ausdehnen können.
Wolfgang Hettfleisch zum Modellprojekt für Flüchtlinge in Neu-Isenburg. Und das war die Sendung HR Info Hessen und die gibt's auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sandra Winzer.